Hallo und herzlich willkommen zum Jobgeflüster-Podcast. Mein Name ist Alex und als Gründer, Speaker und Coach kämpfe ich seit Jahren für eine Welt, in der jeder spielend leicht den richtigen Beruf für sich finden kann. Wenn dich interessiert, was es da draußen noch so für interessante Berufe gibt, bist du hier genau richtig. Denn egal, ob du gerade vor deinem Schulabschluss stehst, mitten im Studium steckst oder vielleicht sogar eine berufliche Neuorientierung suchst, am Ende nimmst du hier garantiert wertvolle Impulse mit. Da wären wir mit der lieben Dorothea Lu. Ich freue mich, dass du da bist. Geht's dir gut?
Ja, hi zusammen. Ja, geht mir super. Dankeschön. Ich sitze hier in wunderschöner Kulisse, in der Wärme.
Sehr schön. Wo genau bist du denn unterwegs?
Ich bin derzeit in Dubai unterwegs, bin hier den Februar über und genieße ein bisschen die Wärme und arbeite von hier aus.
Was du da arbeitest, da werden wir jetzt gleich noch genauer drauf gehen. Auf jeden Fall herzlich willkommen im Jobgeflüster-Podcast. Also für die, die es jetzt sehen, ne, diese Kulisse ist natürlich schon beeindruckend und es ist auch kein klassischer Hintergrundbild, wie man das einstellen kann, sondern es ist real. Du bist in Dubai, sieht mir aus wie, keine Ahnung, 30 Stockwerke wahrscheinlich. Das ist ja nicht ohne, teilweise.
Ja, also schon, ja, was kommt hin?
Schon eine coole Sache.
Wahnsinn.
Sehr geil. Dann lass uns direkt loslegen. Und zwar würde ich gerne starten mit der Random Question. Im Prinzip ist es nichts anderes als irgendeine Frage. Ich bin da auch unvorbereitet. Ne? Stell dir jetzt irgendeine Frage. Und da geht es einfach darum, dass man dich so ein bisschen besser kennenlernt, bevor man dann erfährt, was du so beruflich machst. Und jetzt geht's los. Was habe ich denn für eine Frage an dich? Hast du eine Lieblingsautomarke?
Fragst du eine Frau? Der Auto ist gar nicht so wichtig.
Also mir auch nicht unbedingt, aber es geht um eine random Question, was mir gerade so einfällt, deswegen.
Also ich muss ja zugeben, ich bin im Moment komplett autolos. Gar kein Auto.
Das ist gut für die Umwelt.
Ich sag mal, wenn ich mir jetzt ein Auto anschaffen würde, wäre das wahrscheinlich ein Fiat 500. So ein kleiner Flitzer für die Stadt. Das wäre so meine realistische Automarke, die ich gerne habe. Aber ich finde auch alle Luxusautomarken ganz, ganz toll. Die gefallen mir auch. Aber ich habe jetzt keine so ganz spezielle einzelne Marke.
Ja, gibt ja andere Favoriten, Ferrari, Porsche, gibt's Tesla von mir aus, wobei das ist ja auch nochmal eine spezielle Geschichte.
Tesla nicht, hä? Ich muss schon richtig Brummbrumm machen.
Wenn schon, denn schon. Naja, aber cool. Fiat 500, der kleine Flitzer. Und dann haben wir die Antwort schon mal eingeloggt und auch ein bisschen mehr über dich erfahren.
Genau.
Dann geht's ans Eingemachte sozusagen. Ja, genau. Erzähl uns doch mal kurz, was du beruflich machst zum aktuellen Zeitpunkt und dann würden wir eben drauf kommen im Laufe der Folge, wie du dazu gekommen bist.
Genau. Ja, ich hänge im Moment so ein bisschen zwischen dem Angestelltenverhältnis und der Selbstständigkeit. Und zwar bin ich daran, ein Elterncoaching aufzubauen, das im Online-Bereich stattfinden soll für Eltern, die Bildungsfragen haben, die mit ihrem Kind weiterkommen möchten, die vielleicht zwar mit dem Grundsystem der Schule zufrieden sind oder akzeptieren, aber doch noch so kleine Sachen haben, wo sie nicht so genau wissen, okay, wie kann ich mein Kind unterstützen, wie kann ich mit der Schule gut in Kontakt kommen, was sind meine Rechte, meine Pflichten. Aber auch in dem Bereich, also ich bin in der Schweiz, auch den Bereich, eben wie ist das Bildungssystem eigentlich aufgebaut, wenn man neu ins Land kommt, sei das in die Schweiz oder auch nach Deutschland, wo Eltern fragen können, die aus dem Ausland kommen, wie das denn funktioniert und was sie jetzt machen sollen, wenn sie mit Kindern nach Deutschland oder in die Schweiz kommen.
Cool. Und das Ganze heißt Elternbildungskompass, wenn ich mich richtig erinnere.
Richtig, Elternbildungskompass. Und ich bin zum einen das Coaching, der Coaching-Bereich, wo Einzelcoaching stattfindet, wo ich aber auch dann dran bin, an Schulen zu gehen und dort oder in Elterngruppen zu gehen und im größeren Bereich Workshops anzubieten oder Vorträge zu halten. Und zum anderen gibt es aber auch eine Community und die steht auch schon, heißt auch Elternbildungskompass. Das ist eine Community auf der Plattform School. Ich weiß nicht, manche kennen die Plattform vielleicht bereits, andere nicht. Das ist eine kostenlose Plattform, wo können dann die Teilnehmer mit beitreten. Denn dort geht es aber vor allen Dingen um den gegenseitigen Austausch, in dem sich die Eltern gegenseitig austauschen können über ihre Erfahrungen, sich gegenseitig Fragen stellen können. Und die anderen Eltern, die antworten darauf, aber auch ich oder andere Bildungsexperten, die ich mit in der Community habe. Das ist so der Bereich, wo wir hingehen, der so am Anfang steht, ganz frisch noch. Die Community steht seit letztem Herbst und das Coaching aktiv soll etwa im Sommer beginnen, wo dann die ersten Angebote stattfinden, so Frühjahr, Sommer. Und aktuell, wie gesagt, noch in einer Zwischenlösung. Ich bin auch noch angestellt weiterhin und zwar als Schulleiterin.
Ganz, ganz kurz vielleicht, bevor wir in die Angestellten-Geschichte gehen. Also super coole Sache, dass du das machst, finde ich. Deswegen bist du ja auch hier. Und ich finde das eben wichtig, in dem Thema, was Bildung angeht, auch die Eltern mit abzuholen. Ne? Und die der Community-Gedanke, den feiere ich dabei auch, weil es gibt eben sehr, sehr, sehr viele Eltern. Man sagt ja, Eltern werden ist einfach, Eltern sein dagegen eher weniger. Und dass sie dann die Möglichkeit haben, sich auszutauschen und eben von anderen zu lernen, die vielleicht die Probleme schon hatten, finde ich echt klasse. Und die Angestellten-Geschichte als Schulleiterin.
Ja, aus der hat sich eigentlich auch dieser Wunsch nach der Community und nach dem Coaching ergeben. Weil wie du sagst, es ist für Eltern schwierig oder es ist, wirst Eltern einfach so und du kriegst dafür keinen Kurs und musst dann auf einmal mit den Herausforderungen, die da so kommen. Und die meisten Herausforderungen kommen eben mit dem Schulalter tatsächlich, weil das Kind dann mit der Außenwelt wohl oder übel, zumindest im deutschen Sprachraum, wo es eine Schulpflicht gibt, damit in Kontakt kommen, dass man auf einmal nicht mehr alles so nur machen kann, wie man möchte und gewisse Vorgaben hat. Und ja, das ist meine Intuition dahinter gewesen, denn Angestelltenverhältnis, Schulleiterin, dort war ich 15 Jahre lang im Bildungssystem, zunächst als Lehrerin und bin da täglich mit konfrontiert worden. Also ich habe täglich gesehen, wo die Probleme sind und wo die Eltern Schwierigkeiten haben. Daraus hat sich dann dieser Wunsch ergeben, auch zusammen mit dem Wunsch, nicht mehr als Schulleiterin oder nicht mehr im System selbst tätig, aktiv tätig zu sein.
Ja, okay.
Ja, weil es einfach, ja, es hat alles seine Vor- und Nachteile. Ne? Das
immer, immer und grundsätzlich. Und ist aber eine schöne Sache zu sehen, dass deine geplante Selbstständigkeit eben aus einer Problematik entstanden ist, die du im Angestelltenverhältnis über Jahre lang mitbekommen hast. Und dann die Motivation entstand, das auch wirklich anzugehen und ändern zu wollen. Weil es ist eine Sache, die Idee zu haben oder zu erkennen erst, dass es da ein Problem gibt. Dann aber auch den Mut zu haben, das Ganze ändern zu wollen und es anzugehen und sich dafür zu entscheiden, ist ja nochmal ein ganz anderer Punkt. Also großen Respekt. Und ich glaube, das hat sehr, sehr viel Potenzial. Deswegen bin ich gespannt. Wer weiß, wenn du als Zuhörer das jetzt hörst, ne, und ein Jahr vergangen ist, vielleicht kennt man dich dann schon aus den Nachrichten oder ähnlichem, aus irgendwelchen Frühstücksfernsehshows, weil das ist ein Thema, das natürlich eine Rolle spielt. Aber kein Druck.
Ja, nein, es ist vor allen Dingen, man sieht es so in der Rolle als Schulleitung, wie viel Potenzial eigentlich bei den Eltern liegt. Und ich habe einfach in dieser Rolle als Schulleiterin gemerkt, wie Eltern möchten helfen, die möchten Veränderungen, genau wie die Schulen und die Lehrpersonen auch Veränderungen möchten. Aber es fehlt das Zusammenspiel. Also ich habe ganz oft festgestellt, dass Schulen und Eltern gegeneinander kämpfen, obwohl sie eigentlich dasselbe Ziel haben, nämlich das Wohl des Kindes. Und die Eltern glauben den Schulen nicht, dass sie das Wohl des Kindes möchten. Und es ist ihnen auch nicht zu verübeln. Das System ist nicht einfach und das System hat seine Macken und stimmt nicht an jeder Ecke. Aber weißt du, das ist ein bisschen wie an der Kasse. Du stehst im Supermarkt an der Kasse, irgendetwas funktioniert nicht, der Preis ist zu hoch oder du bist irgendwo anders im Service. Dann kommt sofort die Wut des Kunden, bei der Kassiererin an, kommt bei der Bedienung an, kommt beim Kundencenter an. Aber der Kunde ist eigentlich nicht das Problem. Also der Kunde ist ja nicht der die Regeln macht. Der reagiert nur, der steht nur da und kriegt das ab. Und Ähnliches habe ich in der Schule erlebt, dass die Lehrpersonen ganz oft auch Veränderungen möchten und es ein ganz, ganz großer Teil der Lehrpersonen sind tolle Lehrpersonen, ne? Und sind die möchten eine Veränderung, die wollen das Beste für das Kind. Immer schwarze Schafe, wie in jedem Beruf auch. Ist klar, aber im Gros möchte was Gutes und hängt genauso in dem System fest, wie die Eltern festhängen. Aber sie sind die erste Anlaufstelle und dann sind die Eltern wütend oder sind der Meinung, oh, der Lehrer oder die Lehrperson macht die Schule, macht das nicht gut, was machen die für ein Mist und mein Kind wird nicht gefördert und mein Kind bekommt keine Chancen und wird nicht individuell behandelt. Und die kriegen das ab, obwohl die Lehrer es eigentlich auch anders machen möchten, aber die sind ja auch in dem System, haben nicht die Ressourcen dafür, haben gar nicht die Zeit dafür, kommen in einem gewissen Leben. Man kennt es, der frustrierte Lehrer, der einfach nur noch sein Programm abspielt, weil er irgendwann aufgegeben hat, weil er irgendwann gesagt hat, ich möchte eine Veränderung, aber es passiert nicht. Weil guck dir heute die Wahlprogramme an, da ist Bildung kaum ein Thema. Was du hörst aktuell, ist es Bildung, wo wird über Bildung gesprochen? Also wenn ich die Nachrichten anmache und die alle ihr Wahlprogramm runterhauen, ich höre fast nichts über Bildung oder nichts Konkretes. Dabei ist sie so essentiell. Also die ist essentiell für die Kinder und bereitet so viel vor, eben auch darauf, was mache ich hinterher mit meinem Job. Wie bin ich darauf vorbereitet, in den Beruf zu starten? Was brauche ich denn für den Beruf?
Und dabei ist das so ein wichtiges und akutes Thema, wo sich eben seit langem zu wenig tut. Und ich habe mal einen Vortrag angefangen mit dem Satz, das Bildungssystem in Deutschland ist absolut perfekt und man muss überhaupt nichts verändern. Und dann habe ich einfach eine kurze Pause gemacht und habe schon gemerkt, wie es im Publikum rumort hat, ne? Also teilweise schon so anfängliche Buhrufe, muss man fast sagen. Und dann bin ich eben drauf gekommen, dass ja, wir sind alle der gleichen Meinung, es muss sich was verändern und man darf auch nicht unterschlagen, es passiert schon ein bisschen was. Es gibt Initiativen, es gibt Ideen, es gibt viele, die versuchen, im System oder aus dem System heraus was zu verändern. Aber es ist wie ein Tropfen auf den heißen Stein. Das heißt, diese systematische Problematik, die wird eben oft nicht gelöst, was dann dafür sorgt, dass, wie du beschrieben hast, Lehrkräfte und Eltern aneinander geraten, weil die haben ja alle ihre Agenda, ihr Ziel, ihr Ergebnis, das sie gerne erzielen möchten, sind dann aber teilweise eben limitiert. Und das gilt für Lehrkräfte als auch für Eltern. Das ist aber ein Thema, deswegen, ich könnte mit dir da, also Bildungssystem, wirklich stundenlang drüber reden.
Ja, eins möchte ich dazu aber wirklich noch sagen. Ich finde eben genau das, was du sagst, es wird begonnen, etwas zu ändern und es sind schon ganz viele Sachen da und umso wichtiger, denke ich, ist es, dass Eltern und Schulen eben zusammenarbeiten. Und genau das ist eigentlich mein Ziel, diese Brücke zu bauen, dass sie zusammenkommen und zusammen dagegen kämpfen. Weil dann gibt es eine Chance, eben auch vorzubereiten, eben die in ein Elterngespräch, dass sie in ein Gespräch kommen und schon Sachen wissen, merken, ah, das kann die Schule gar nicht ändern, sondern da müssen wir zusammen eine Lösung erarbeiten, die in dem System eben möglich ist, solange es noch so ist. Oder eben Mut haben, daraus zu brechen. Und genau das ist eigentlich mein Ziel, wodurch ich zu diesem mutigen Schritt kam und gesagt, okay, ich versuche in diese Selbstständigkeit zu kommen. Und es braucht einfach einen gewissen Schritt und das geht auch nicht von heute auf morgen.
Ganz genau.
Also das ist im Moment, habe ich meinen Job und nebendran dann noch das Aufbauen der Selbstständigkeit. Da arbeitet man 200%,
weil ich weiß, wovon du redest.
Das eine bringt das Geld, das andere ist das Ziel. Und ja, da muss man halt einfach mal Gas geben. Und ich habe so viele einzelne Schritte in meinem Leben bis jetzt gemacht. Und ja, das ist jetzt der nächste, der kommen soll. Und da braucht's Mut und da braucht's Kraft für.
Traue ich dir aber auch zu 100% zu. Und ich weiß noch, unser erstes Gespräch, das wir hatten, wo ich dir ja erzählt habe, dass ich eben auch mal so eine Idee hatte, Richtung Elternführerschein, wo es dann halt so ein bisschen darum ging, okay, wie kann ich als Elternteil, weil das ist ja ein bisschen meine Expertise, berufliche Orientierung, wie kann ich als Elternteil möglichst optimal mein Kind, gerade in diesem schwierigen Pubertätsalter teilweise, optimal unterstützen.
Mhm.
Es gehört aber auch mehr dazu, finde ich, und so ein Elternführerschein wäre übergeordnet eigentlich wie so eine Anleitung, habe ich mir das vorgestellt, zu sagen, wenn ich jetzt Papa werde, dann habe ich diesen Elternführerschein, irgendeine Art Kurs von Experten, den ich machen kann, damit ich eben weiß, was auf mich zukommt. Also so ähnlich wie so eine Gebrauchsanweisung, weil du kriegst ja keine. Du kriegst dann im Krankenhaus ein Baby in die Hand gedrückt und dann heißt's ja, ciao. Also so läuft's halt. Und was ich aber dich auch noch fragen wollte, unbedingt, um vielleicht die Bildungsthematik erstmal abzuschließen und dann zurück auf deine beginnende Arbeitsreise zu kommen, weil, wie gesagt, für uns beide ein wichtiges Thema, dieses Bildungsthema. Und was wäre denn so eine Sache, gerade du als Expertin, die eben auch schon jahrelang Erfahrung hat als Lehrkraft und Schulleiterin, was wäre denn eine Sache, die in Deutschland oder im deutschsprachigen Raum vielleicht als erstes geändert werden sollte, sage ich jetzt mal? Oder was würde es den Leuten, den Lehrkräften im System vereinfachen? Welche Veränderungen?
Es sind wie zwei Punkte. Das Vereinfachen ist nicht automatisch dasselbe wie das, was es braucht. Also ich weiß,
ein wichtiger Punkt.
Ja, ich weiß nicht, ob man sagen muss, ja, wenn man den Lehrpersonen es vereinfacht, dann wird das System besser. Das glaube ich ehrlich gesagt nicht. Es ist einfach ein sehr, sehr anspruchsvoller Beruf. Aber ich habe trotzdem eine Antwort darauf: Anerkennung. Ich glaube und Respekt für diesen Beruf, den sie machen. Ja. Weil das ist im deutschsprachigen Raum, ich finde das unglaublich, was für einen schlechten Ruf Lehrpersonen haben. Und ja, da sind sicher einige mit dran schuld. Einige Lehrpersonen, das ist so. Eben. Aber die arbeiten, die machen eine grandiose Arbeit und die sind so wichtig. Dein Kind ist die Hälfte deiner Zeit in dieser Schule. Und die Lehrpersonen, die sind aktuell, haben ganz andere Herausforderungen, als das vielleicht noch in unserer Schulzeit, also gut, in unserer Schulzeit war oder bei noch früher, da war das Ganze viel homogener. Und ich hatte gerade vor kurzem, hatte eine Freundin was gepostet, wo es Inklusion ging. Und ich bin nie jemand, der groß bei Freunden irgendwas kommentiert, weil, ja, bringt nicht viel Arbeit. Da ist mir wirklich, man sagt, so fast die Hutschnur gerissen. Ich konnte nicht an mich, weil ich gesagt habe, ja, natürlich, die Lehrpersonen, die sitzen in der Klasse mit 25 Kindern. Von diesen 25 Kindern sprechen 10 kein Deutsch. Da hätte man früher reagieren müssen. Da muss man die früher dafür sorgen, dass die einen Deutschkurs bekommen. Kann man nicht einfach sagen, ich warte, bis sie mit 6 Jahren in die Schule kommen und dann gucken wir mal. Da sind wir eben in der Politik schon wieder. Und die sitzen da aber auch eben von diesen übrigen 15 sind vielleicht noch, sind 5 Inklusionskinder, die eigentlich eine 1:1 Betreuung bräuchten, was sie auch früher hatten. Da waren sie in der Sonderschule und so schön Inklusion ist. Aber ich kann nicht 5 Inklusionskinder in eine Klasse stecken und dann eine Klassenassistenz reinsetzen, die 7 Lektionen in der Woche mit in der Klasse ist und die restlichen 30 muss ich alleine stemmen als Lehrperson. Also deshalb Anerkennung. Anerkennung für das, was die Lehrer jeden Tag machen. Und die arbeiten ja, ich sehe es in der Schweiz, bin jetzt die letzten 12 Jahre in der Schweiz gewesen. Wir haben in der Oberstufe, also in der Haupt- und Realschule, nochmal andere Arbeitszeiten, als das in Deutschland, glaube ich, der Fall ist. Da arbeiten nämlich bei uns die Lehrpersonen von 8 bis teilweise 17 Uhr ist Unterricht. Und ich weiß, dass sie auch, wenn sie nur 28 Lektionen in der Woche unterrichten, dass sie definitiv auf ihre 42-Stunden-Woche kommen. Deshalb, das ist Anerkennung. Das ist das eine Thema für die Lehrperson. Und was meiner Meinung nach die Schulen bräuchten oder das System bräuchte, wäre viel mehr projektbasierten Unterricht. Viel mehr weg von dem klassischen Deutsch-Mathe-Englisch-Unterricht. Nehmt die Themen der Kinder, arbeiten wir mit den Interessen der Kinder. Und zwar von Anfang an sagen, wir machen das jetzt bis zur 8. Klasse nicht und ab der 8. Klasse probieren wir es dann mit projektbasiertem Unterricht, weil dann sind sie schon schulmüde. Die haben schon 8 Jahre hinter sich und sagen, ey, wisst ihr was, das ist doch, es scheißt mich alles an. Entschuldigung, aber ich habe da keine Lust mehr drauf. Und dann mit Projekten anzufangen, dann haben die auch die Lust am Lernen verloren. Weil jeder Mensch hat intrinsisch Lust und jedes Kind möchte lernen. Sieht man bei den kleinsten Kindern, die fragen, wieso, weshalb, warum, wie funktioniert das, warum ist die Sonne draußen, warum leuchtet das grün, wollen wissen.
Diese natürliche Neugierde einfach.
Genau, und wenn man die von Anfang an auch in der Schule weckt und mitnimmt und anhand von dessen arbeitet, also da bin ich der Meinung, könnte man viel mehr Kinder mitnehmen, sie würden motivierter bleiben bis zum Ende der Schulzeit und sie würden auch, dein Thema, sie würden auch schon viel besser wissen, was liegt mir, weil sie müssen sich ja schon in der Schule damit auseinandersetzen, was interessiert mich, was kann ich gut, was kann ich nicht so gut. Und so aktuell werden sie bis zur 8. Klasse oder bis zur 9. Klasse, kriegen sie genau gesagt, du musst heute das lernen, morgen das lernen, übermorgen das lernen. Und wenn du was anderes lernen willst, nee, das machen wir nächste Woche. Aber können sie mir jetzt, nee, ich habe jetzt keine Zeit, das zu erklären, das kommt im nächsten Thema dran. Okay, dann denkt sich das Kind doch auch, ja gut, kommt im nächsten Thema, interessiert die ja nicht, was ich möchte. Und die lernen gar nicht, ihre eigenen Interessen wahrzunehmen. Und auf einmal in der 8. Klasse heißt, ah, übrigens, welche Lehre möchtest du gehen? Und dann sagst du, wie, ich, keine Ahnung, ich habe gar nicht gelernt, selbst zu denken. Mir wurde ja immer alles hingelegt. Mir wurde ja gesagt, jetzt machst du Aufgabe 1, jetzt machst du Aufgabe 2. Woher sollen sie es denn lernen? Das ist ein Prozess, den die Schüler machen müssen. Und wenn sie diesen Prozess in der Schule lernen, sich damit auseinanderzusetzen, mit Fehlschlägen, mit Problemen umzugehen, dann sind sie auch vorbereitet. Und nicht einfach falsch, F dran.
Ja, das ist Benotung. Das ist nochmal so ein anderes Thema. Aber
das wäre der zweite Punkt.
Wirklich?
Das wäre der zweite Punkt. Keine Benotung, sondern Lernberichte. Und ich bin nicht der Meinung, keine Beurteilung. Das stimmt. Du wirst im Leben immer beurteilt. Das fängt als kleinstes Baby. Menschen beurteilen sich gegenseitig. Das ist die Natur des Menschen. Und auch später wirst du beurteilt. Auch im Job wirst du beurteilt. Eben außer du bist vielleicht selbstständig. Selbst dann wirst du noch beurteilt, nämlich von deinen Kunden. Ich meine, du hast ein Business Skills, wirst immer bewertet.
Bewertungen, ja.
Bewertungen, ja. Das gehört zum Leben und die Schüler und die Kinder müssen auch lernen, hey, das Leben, da gehört Bewertung dazu.
Aber du würdest es auf eine andere Art und Weise.
Genau. Wie kriegen wir denn unser Arbeitszeugnis, wenn du beim Angestellter bist? Da kriegst du doch keine Note, kriegst ja nicht gesagt Note 3. Ja, und Note 3, was bedeutet das? Ja, Note 3 halt. Etwa, du hattest ungefähr 70% richtig. Ja, also was hatte ich jetzt richtig? Wo muss ich mich denn weiterentwickeln? Naja, du bekommst ein Arbeitszeugnis, in dem genau drin steht in Worten, was du konntest.
Wollte.
Ja, und wohlwollend. Wir haben es im Gesetz drin. Das ist eigentlich verrückt. Sobald wir erwachsen sind, steht im Gesetz, ein Arbeitszeugnis muss wohlwollend geschrieben sein. Aber die kleinen Kinder, denen hauen wir eine 6 rein. Was ist denn daran wohlwollend? 6 Sätzen? Und warum eine 6? Ja, ist halt einfach alles falsch. Und gerade die jungen Kinder, gerade die Jugendlichen, die noch viel mehr das bräuchten, weil sie noch viel sensibler ist, ist halt einfach so und darauf vorbereitet werden müssten. Und das ergibt für mich keinen Sinn. Deshalb bin ich ein absoluter Verfechter von Lernberichten. Und da kommt eben der Punkt, wo du gesagt hast, ja, erleichtern den Lehrpersonen. Ich weiß, das würde den Lehrpersonen gar nichts erleichtern. Es würde ihnen noch mehr Arbeit bedeuten.
Ja, klar.
Aber es ist dem Kind entsprechend. Und das ist der Leistung entsprechend, der Würdigung auch.
Das müsste ja auch eigentlich das Ziel sein, dass man eben das beste Ergebnis für die Schüler rausholt. Und wenn das bedeutet, dass es mehr Arbeit ist, dann geht's halt darum zu sagen, okay, wenn wir uns dafür entschieden haben, das zu verbessern, dann können wir ja schauen, wie man das hinbekommt, damit es eben nicht viel mehr Arbeit ist für die Lehrkräfte. Das wäre dann der nächste Schritt und da kann man ja aber auch was machen. Aber die Entscheidung fehlt ja schon quasi. Cool, aber da haben wir jetzt 2,5 Tipps direkt von dir bekommen. Und finde ich super, weil dieses Bildungsthema, also ich würde mich jetzt da nicht als Experten bezeichnen, allerdings bin ich ja jemand, der versucht, Symptome, die daraus entstehen, zu behandeln, weil ich eben feststelle, dass Jugendliche kurz vor dem Schulabschluss oder kurz danach keinen Plan haben, wie sie jetzt in den Beruf finden. Und deswegen finde ich das auch an der Stelle erwähnt großartig, dass du dich da bereit erklärt hast mit deiner Expertise, für unser Startup die Inhalte so ein bisschen mit zu bearbeiten und zu überprüfen, damit wir da eben die Möglichkeit haben, mit Jobsperience wirklich interaktiv und online Jugendlichen die Möglichkeit zu geben, spielerisch sich auf den Arbeitsmarkt vorzubereiten.
Ja, sehr gerne.
Und jetzt, um zu beweisen, dass du eine Expertin in dem Bereich bist sozusagen, und damit wir einfach auch mal deine Reise noch ein bisschen besser verfolgen können, wie ging's denn bei dir los damals? Fangen wir vielleicht mal an. Wir waren gerade beim Thema, wo warst du in der Schule Und wie war der Übergang von der Schule in die Berufswelt?
Ich bin in Deutschland aufgewachsen, im Raum Frankfurt am Main, also Bundesland Hessen. Und bin da ganz klassisch von der Grundschule ans Gymnasium, war da an so einer kooperativen Gesamtschule, also auch nicht irgendwie am Edelgymnasium, sondern einer ganz normalen staatlichen Schule. In der 10. Klasse war tatsächlich schon mal so ein Thema, möchte ich überhaupt Abitur machen, ja oder nein? Und habe mich dann aber doch entschlossen, eigentlich, weil ich gesagt habe, ah, weißt du was, mir fiel die Schule relativ leicht. Habe gesagt, naja, dann kann ich nochmal 3 Jahre chillen und einfach in der Schule sitzen, ist ja gemütlich.
Und sehr ehrlich. Und es geht aber auch sehr, sehr vielen so. Das ist oft nicht unbedingt, weil sie sagen, Schule fällt mir leicht und ich habe Bock drauf, ne, deswegen mache ich weiter, sondern eher dieses, ja, 10. Klasse, 9. Klasse, keine Ahnung, was ich jetzt für eine Ausbildung machen soll, dann mache ich halt erstmal Schule weiter, wenn es funktioniert.
Genau, und wenn es funktioniert, ist es ja auch super, wenn das geht. Von dem her, da habe ich dann Schule gemacht und dann ging es 13. Klasse. Da habe ich überlegt, okay, und was mache ich denn jetzt? Und habe mich dann erstmal entschlossen, BWL zu studieren. Und habe dann tatsächlich aber nur ein Semester angefangen. Und die Buchhaltungsvorlesung hat mir den Rest gegeben. Da habe ich dann gesagt, danke, aber nein, danke.
Kann ich so gut nachvollziehen. Absolut nichts. Um Gottes Willen nichts gegen Buchhalter. Im Gegenteil, Riesenrespekt, dass ihr das durchzieht. Und vor allem, wenn euch das liegt und ihr Spaß daran habt und ihr das eben Leuten vereinfachen könnt. Das ist so großartig.
Super.
Buchhaltung und Steuerberatung genauso. Aber nochmal ganz kurz so ein Zwischenschritt bei dir. Also wie war denn die Entscheidungsfindung bei dir? Weil nach dem Abitur zu sagen, ich studiere BWL, ist ja wirklich absoluter Mainstream. Ich glaube, irgendwie 8 von 10 Studiengängen haben mit BWL zu tun indirekt, was ich bedenklich finde, ehrlich gesagt. Aber es liegt halt daran, dass das relativ breit und allgemein ist,
genau,
weil viele eben nicht wissen, was ist es denn eigentlich?
Genau das ist es. Das ist der Studiengang, der dir am meisten Möglichkeiten offen lässt.
Okay.
Also gut, ich muss aber auch, was ich auch zugeben muss, also mein Vater hat auch schon BWL studiert. Ich hatte dann auch ein Praktikum eben in der Firma mal gemacht, wo ich dann wirklich auch gesagt habe, okay, doch, das kann ich mir vorstellen. Ich komme aus der Nähe von Frankfurt am Main. Das ist ja alles ein bisschen auch businessmäßig, so Banken und Finanzwelt
genau.
Und so weiter. Also
das New York Deutschlands.
Genau. Und ich bin mathematisch sehr begabt und deshalb war das schon ein Thema für mich. Ne? Also es war nicht einfach so, ja, ich weiß nicht, was machen, dann mache ich BWL, sondern ich konnte mir das schon vorstellen, mal wirklich so in die Geschäftswelt zu gehen und so weiter.
Oh. Zumindest ein Jahr lang.
Ein halbes Jahr. Und dann habe ich eben mit dem BWL-Studium angefangen. Muss aber auch sagen, ich war auch ziemlich überfordert im ersten halben Jahr mit der Freiheit, die man auf einmal hat im Studium. Also du kommst so aus der Schule, wo du eben genau alles das machen musst und gesagt bekommst. Und dann kommst du da auf einmal ins Studium und dann sagt ja, du bist selbstverantwortlich. Und ob du jetzt aufstehst oder nicht, kannst du selbst entscheiden. Und es wird auch nicht kontrolliert und so. Und dann war das so ein bisschen am Anfang so ein bisschen wischiwaschi. Ja, ich gehe mal nicht.
Diese Unabhängigkeit, die du eigentlich nicht gewohnt bist.
Ja, und lernen musst, dich selbst zu motivieren.
Genau.
Du musst von dir aus wollen. Du musst in die Veranstaltung gehen wollen. Du musst lernen wollen. Du kriegst nicht alles serviert. In der Schule kriegst du serviert, was du zu lernen hast.
Auch da ist ja dann wirklich entscheidend, ob du dich für einen Studiengang entscheidest, der dich entweder wirklich interessiert oder halt das notwendige Übel darstellt, um das zu machen, den Beruf zu machen, den du später unbedingt machen willst. Aber bei dir, wie war es denn?
Eben genau das war es. Ich habe mich dann irgendwann gefragt in diesem halben Jahr, du, wenn du noch nicht mal Lust hast darauf, warum machst du das? Wenn es dir keinen Spaß macht, jetzt könntest du dich endlich entscheiden, was dir richtig Spaß macht, dann mach doch nicht das, worauf du gar keine Lust hast. Und habe mich dann eben entschlossen, BWL nicht weiter zu studieren und bin dann eigentlich an das gewechselt, was schon lustigerweise meine Familie mir auch vorgeschlagen hat und habe Lehramt studiert.
Das finde ich auch spannend. Das passiert nämlich auch sehr häufig, dass die Eltern so eine Idee haben, was ja passen könnte.
Mhm.
Und das hatte ich auch schon öfter in Coachings, dass die Eltern mir dann gesagt haben, ja, eigentlich wäre das praktisch, wenn der Handwerker oder wenn der hier Autoverkäufer oder was weiß ich. Und dann sagen aber die Jugendlichen, nein, auf gar keinen Fall. Meine Eltern haben keine Ahnung. Und dann gehen wir denen ins Coaching und am Ende kommt raus, nachdem wir alles ausprobiert haben und geguckt haben, was es so gibt, ist es doch genau das. Also ja, finde ich auch spannend.
Ich glaube, es kommt ganz fest darauf an, wie deine Eltern dir das unterbreiten oder wie sie das sagen. Also meine Eltern haben nie gesagt, du musst doch, aber du bist doch eine typische Lehrerin, du musst doch Lehramt studieren. Das ist genau das Richtige für dich. Die haben einfach gesagt, hey, guck dir das an. Ich finde, du bist ein sehr sozialer Mensch. Du hast doch jetzt schon die letzten 4 Jahre Nachhilfe gegeben. Ich habe gesehen, viel kommt positives Feedback dazu. Erlegst dir doch. Aber die haben mich nie unter Druck gesetzt, sondern die haben mir immer die Möglichkeiten aufgezeigt, aber haben nie gesagt, das musst du machen. Und das war, glaube ich, sehr viel wert. Dann fühlst du dich nicht, als ob du das musst, sondern du kriegst es wirklich als Boden oder als Unterstützung.
Ja, ich merke schon, da kommt die Erfahrung raus als Elternbildungskompass-Betreiberin sozusagen. Wobei ich die Erfahrung gemacht habe, es gibt natürlich auch sehr unterschiedliche Kids einfach. Manche brauchen ein bisschen Druck, manche überhaupt nicht. Bei manchen hilft es, wenn der Druck von einer anderen Person kommt als den Eltern, weil die Beziehungsdynamik ja auch eine Rolle spielt. Ne, manchmal blocken die halt alles komplett ab. Manchmal ist die Beziehung super, aber das kommt auch ein bisschen drauf an, glaube ich.
Das ist ein ganz natürlicher Vorgang. Man muss sich nur anschauen, wie ist es in einer Beziehung später. Das hat auch was mit der Bindung zu tun, mit der Liebe, die man zu den Eltern und die Eltern zu einem haben. Das begleitet einen das Leben lang. Das ist nicht nur bei den Eltern so. Das ist auch hinterher so in der Partnerschaft. Überleg mal, was passiert, wenn deine Partnerin oder dein Partner dir was sagt, wie du das besser machen könntest oder anders. Da kommt erstmal so, wenn es aber jemand ganz anderes sagt, ist es, ah ja, super Idee. Ich weiß nicht, da weiß ich psychologisch jetzt nicht, wo das herkommt, aber das ist schon bei den Eltern so. Das ist bei der Eltern, bei der Kinder-Eltern-Dynamik so, dass man einfach erstmal, das ist auch, glaube ich, also bei den Eltern ist es vor allen Dingen ein Ablöseprozess, den es braucht. Das ist ja, das braucht es von der Natur her auch. Das Kind muss sich irgendwann aus dem, ich wollte schon sagen Rudel, aus der Familie, aus der Gruppe lösen können und selbstständig werden.
Ja, absolut. Ja, das nennt man ja auch Emanzipieren von der Familie. Ne?
Gehört zu diesem Abnabelungsprozess dazu und deshalb kann das schwieriger sein. Genau, aber eben, wie gesagt, bei mir ging das gut und ich habe dann tatsächlich angefangen, Lehramt zu studieren, gleichzeitig mit dem Studium eigentlich auch schon angefangen zu unterrichten. Es gab damals nämlich in Hessen so eine Initiative, die hieß Unterrichtsgarantie Plus und da wurden Rentner, Studenten, einfach Nicht-Pädagogen tatsächlich angestellt an Schulen, auf Stundenbasis für ausgefallenen Unterricht. Also wenn Lehrpersonen krank waren, sind die eingesprungen. Also man konnte sich da bei den Schulen melden und kam in so einen Stellvertretungspool. Und dann haben die mich morgens zum Beispiel angerufen und haben gesagt, hey Doro, kannst du heute für 4, 5 Lektionen unterrichten kommen? Wir haben einen Ausfall.
Aber wie sieht's da qualifikationstechnisch aus?
Das gab's nicht. Aber also jetzt musst du dir überlegen, was die Alternative wäre gewesen, die Kinder gehen nach Hause oder die Kinder sitzen im Pausenraum in der Zeit.
Gucken einen Film.
Ist die Qualität dann höher, als wenn jemand sie betreut? Wahrscheinlich nicht.
Finde ich aber interessant. Also das sind dann aber Leute, die betreuen ohne pädagogischen Hintergrund.
Ja, also ich weiß nicht, ob es das heute noch gibt. Also ich weiß, dass wir in der Schweiz, ist das immer noch gang und gäbe, da gibt es sogar Lehrpersonen ohne Diplom, weil es so ein Lehrpersonenmangel ist. Ich habe gar nicht genug Lehrpersonen, um alle Stellen mit ausgebildeten Lehrpersonen zu besetzen. Schön wär's. Ne?
Das ist ja die Kehrseite der Medaille, weil gerade Lehrkräfte, Lehrpersonen, wie du sagst, oft nicht gewertschätzt werden, wollen ja viele das gar nicht mehr machen. Was ja auch traurig ist.
Aber ja, auf jeden Fall, ich habe das gemacht. Es gab damals dieses Programm. Ich war zumindest Lehramtsstudentin und ich würde mal ganz egoistisch behaupten, ich habe das nicht schlecht gemacht. Also die Schüler waren zumindest nicht traurig. Und ich habe mit ihnen auch Unterricht gemacht und nicht nur Filme geschaut. Also von daher habe ich natürlich schon dann während des Studiums ganz, ganz viel Unterrichtserfahrung gesammelt.
Finde ich aber so sinnvoll, weil im Lehramtsstudium ist es ja gar nicht gang und gäbe, dass man von Anfang an schon unterrichtet, was ich finde super sinnvoll wäre.
Ja.
Dann weißt du ja auch gleich, kann ich es nicht, will ich es nicht. Eben dieses Kombinieren von Praxis und Theorie.
Du hast im Studium hast du zwei Praktika. Zweimal einen Monat oder sowas. Wie viel war es? 6 Wochen. Zweimal 6 Wochen, wo du unterrichtest während des Studiums. Eigentlich merkst du erst, wenn du mit dem Studium fertig bist und ins Referendariat gehst, ob du unterrichten kannst oder nicht.
Nach gefühlt 3-4 Jahren.
Du machst mal 3 Jahre und dann kommst du ins Referendariat und dann siehst du überhaupt erst, ob es geht, ne?
Da darf ich dich aber direkt fragen, ist das für dich sinnvoll?
Nein. Nein, also da fängt es an mit der Lehrerausbildung schon. Das Ganze, der Aufbau des Lehrerstudiums macht schon keinen Sinn.
Da kommen wir wieder ins System, aber lass uns das abhaken, sonst dauert der Podcast heute zu lange.
Also ich habe dann Lehramt studiert, zunächst fürs Gymnasium und habe währenddessen unterrichtet und habe dann durch das Unterrichten eigentlich gemerkt, dass ich gar nicht so fürs Gymnasium unterrichten möchte, sondern lieber in der Haupt- und Realschule, dass mir das viel mehr Spaß macht mit den Kindern. Und habe dann da nochmal die Studienrichtung gewechselt. Es hat mich dann keine Zeit gekostet, weil ich das alles anerkennen lassen konnte. Aber konnte mich halt dadurch auch sehr gut orientieren, dass ich schon in dem Beruf tätig war.
Woran lag das, dass dir das auf dem Gymnasium weniger gefallen hat als auf der anderen Schulform?
Das Gymnasium ist eben noch mehr auf Leistung und rein intellektuellen Inhalt. Und Haupt- und Realschule geht schon mehr als das Gymnasium in die Richtung, okay, was braucht es fürs Leben, wie verhält man sich, ja.
Nur nicht optimal, aber zumindest mehr, okay, verstehe.
Ein bisschen mehr, ja, genau. Dann habe ich das gewechselt und habe da das Studium beendet, habe mein Referendariat gemacht, auch in der Nähe von meinem Wohnort in Deutschland. Und dann bin ich nach dem Referendariat, bin ich in die Schweiz. Und ich glaube, das hatten wir in unserem ersten Gespräch schon mal. Damals war kein Lehrermangel. Es gab damals eigentlich genug Lehrer in der Schweiz.
Kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen.
Kann man sich nicht mehr vorstellen. Und ich habe sage und schreibe 100 Bewerbungen verschickt. Und von diesen 100 Bewerbungen an 100 Schulen ist zwei Rückmeldungen gekommen. Eine Absage und eine positive Antwort für eine Einladung zu einem Gespräch. Das war an einer Privatschule. Dort bin ich dann hin an die Privatschule, habe das Gespräch geführt. Vielleicht war es Schicksal, weil es war eine ganz tolle Schule, in der ich dann auch über 10 Jahre gearbeitet habe.
Ja, guck.
Und das hat mir sofort gefallen, es hat mir entsprochen. Wir hatten höchstens 15 Schüler in der Klasse, mindestens mit 2 Lehrpersonen mit freiem Lernen. Schüler konnten selbst entscheiden, soziales Lernen dabei, gemeinsames Mittagessen, wo die Schüler Verantwortung übernehmen mussten. Also ganz, ganz viele Punkte, die für mich wichtig sind in der Schule, die wurden dort gelebt. Und deshalb war das wahrscheinlich Schicksal.
An der Stelle natürlich auch, da könnte man jetzt behaupten, ja, du hast einfach Glück gehabt, aber 100 Bewerbungen zu schreiben, ist meines Erachtens das Glück provoziert. Gerade wenn es um Glück geht, ne, man sagt ja, Glück im Beruf findest du, wenn du was tust, was dir so viel Spaß macht, dass du das Gefühl hast, du musst nicht arbeiten. Und gerade wenn wir ganz, ganz jung sind, ist es ja häufig so, dass man schon eine Vorstellung hat, was eben so ein Beruf sein könnte, der uns sehr viel Spaß macht. Und es wäre jetzt dann noch eine neue Kategorie oder eine weitere Kategorie, die heißt Kindheitstraum. Und bevor wir weitergehen, kurz die Frage an dich, gab es denn, als du ganz, ganz jung warst, irgendeinen Kindheitstraum beruflich, wo du gesagt hast, das würde ich gerne später mal machen?
Ja.
Und zwar?
Schweinebäuerin.
Okay, das hatte ich auch noch nicht. Wow. Wie kamst du denn darauf?
Ich habe als Kind Schweine geliebt. Ich fand das ganz tolle Tiere. Ich mag sie immer noch. Ich finde sie so süß.
Schweine sind super, die sind auch super intelligent, habe ich mal gelesen.
Ja, ja, das sind tolle Tiere. Aber ich glaube, es ging gar nicht so um die Schweine, aber Bäuerin. Ich wollte wirklich, fand das ganz toll, so auf dem Bauernhof und da im Dreck spielen, arbeiten und einfach draußen sein und Action haben. Und das passt auch heute, bin ich noch so. Ich bin immer noch gern draußen. Es ist für mich egal, ob jetzt was dreckig ist. Immer noch so ein bisschen Survival mag ich immer noch gerne und ein bisschen Adventure.
Das heißt, du führst jetzt mit mir den Podcast an der Skyline, ne? Was so ein bisschen Penthouse-mäßig in Dubai ist, natürlich geil, aber man könnte sich dich auch in einem Bauernhof, wo es gerade so WLAN gibt, vorstellen, ne, mit Schweine im Hintergrund, wo die sich im Matsch suhlen. Super cool.
Ja, ich habe da sehr viele Facetten.
Schön, wieder was über dich gelernt. Und dann lass uns gerne zurückgehen in die Privatschule. Das war dann deine erste Station. Was ich gerne noch wissen würde, warum denn dann die Schweiz? Hast du dich von vornherein dafür entschieden oder war das, dass du dich eben auch dort beworben hast und dort dann genommen wurdest?
Nee, das waren private Umstände, warum ich in die Schweiz wollte.
Viel Geld verdienen quasi.
Nee, das ist eben lustig. Ich hatte überhaupt keinen Bezug zur Schweiz. Ich war davor, glaube ich, einmal in meinem Leben mit meinen Eltern auf der Durchreise, wo wir mal eine Nacht auf der Schweiz übernachtet hatten. Ich war sogar, als ich das erste Mal in die Schweiz kam, die reden hier anders. Ah, okay, Schweizerdeutsch. Ah, stimmt. Ich habe damit überhaupt nichts verbunden. Aber ich habe meinen Ex-Mann dort kennengelernt, der dort lebte. Und bin dann wegen ihm in die Schweiz und bereue das auch überhaupt. Ich habe zwei ganz tolle Kinder mit ihm in der Schweiz. Und es hat sich alles gefügt.
Solche Umzüge sind immer zwei Faktoren, entweder der Beruf oder die Liebe meistens.
Liebe,
das sind so die zwei Hauptgründe. Aber dann wissen wir da schon mal Bescheid. Und dann warst du in der Schweiz 800 Bewerbungen. Ich wiederhole das gern.
Ja, genau. Dann war ich dort in der Schule und das Unterrichten hat mir auch wirklich großen Spaß gemacht. Aber irgendwann sind die Besitzer dieser Schule, wir waren ein Team von 7 Personen, und die Schulleitung waren auch die Gründer der Schule. Und die haben dann irgendwann zu mir gesagt, nach 8 Jahren, ja du, wir wollen gern ein halbes Jahr nach Australien. Könntest du dir vorstellen, in dieser Zeit die Schulleitung zu übernehmen? Und dann habe ich gesagt, ja klar, warum nicht? Ne? Würde mir Spaß machen. Dann habe ich ein halbes Jahr diese Schule ganz allein geführt.
Hast du dir gleich zugetraut?
Es war so eine kleine Schule und war da ja schon 8 Jahre, ich kannte das ja alles. Es war ja nichts Neues für mich. Ne? In so einem kleinen Team machen viele auch Schulleitungsaufgaben.
Okay.
Und dann habe ich das halbe Jahr gemacht und dann kamen sie zurück und dann haben wir gesagt, oh, du bleib doch in der Schulleitung, dann sind wir zu dritt. Und war dann auch irgendwann so die Frage, ja, hättest du nicht auch Lust, Schule zu übernehmen irgendwann? Habe ich gesagt, ja, grundsätzlich kann ich mir das vorstellen. Es war aber wirklich nach diesem ersten halben Jahr. Und dann haben wir angefangen, zusammenzuarbeiten. Das hat auch sehr gut. Also ich habe sehr, sehr gerne mit den beiden gearbeitet. Wir haben heute noch sehr guten Kontakt zueinander, haben uns sehr gerne. Aber ich habe irgendwann gemerkt, was es bedeutet, diese Schule zu leiten. Ne? Also das ist ein Job, der fängt morgens um 7 an und der hört abends um 7 auf. Und dann hast du immer noch nicht alles gemacht. Und habe auch gemerkt, das, was ich als Vorstellung hatte, wie ich eine private Schule leiten würde, es war eine andere Vorstellung als das, wie Sie sie geleitet haben oder wie wir gearbeitet haben. Habe aber auch gemerkt, das wird wahrscheinlich gar nicht funktionieren mit dieser Schule. Weil so, wie die zwei gearbeitet haben, das ganz viel hat diese Schule dadurch ausgemacht. Deshalb funktioniert die so gut. Und dann habe ich gemerkt, wenn ich das jetzt anders machen würde, dann wäre das nicht mehr das, ja, dann wäre diese Schule, ne? Und hab dann zu ihnen gesagt, ich kann das nicht weiterführen. Das ist für mich ein Punkt. Ich will nicht, ihr übergebt mir die Schule und ich fahre das gegen die Wand, weil das, wie ich arbeite, einfach nicht dazu passt.
War dir das damals schon klar oder ist dir das jetzt in der Retrospektive klar geworden?
Nee, mir war das damals klar.
Es ist ja schon eine starke Entscheidung.
Ich möchte nicht in einen Job gehen, der so eng ist. Also, weißt du, wenn du in der Selbstständigkeit bist mit einem anderen Thema, dann kannst du dir deine Zeit einteilen, selbst und ständig. Ne? Das ist schon klar. Aber dann kannst du dir innerhalb dieses Raumes ein bisschen die Zeit einteilen.
Beziehungsweise du kannst entscheiden, wann du was machst.
Und das ist bei Schule einfach nie der Fall. Das war auch einer der Gründe, warum ich schon diese Schulleitung schon so spannend fand, weil ich gesagt habe, okay, als Lehrperson fängst du einfach um 7:30 an, dann bis um 10. In der Zeit bist du im Klassenzimmer. Um 10 kannst du deinen Kaffee trinken und aufs Klo gehen. um 10:30 stehst du aber wieder im Klassenzimmer bis um 12. 12 darfst du Mittag essen, aber um 1 musst du schon wieder in der Klasse stehen. Du hast null Flexibilität. Und du hast wunderbare 14 Wochen Ferien. Ist so. In diesen 14 Wochen kannst du dir deine Arbeit frei einteilen, aber du musst immer dann Ferien machen, alle Ferien machen. Du kannst nicht einfach mal sagen, heute am Donnerstag nehme ich den Arzttermin, weil da ist gerade was frei. Nein, du musst den nehmen, der außerhalb deiner Unterrichtszeit liegt und musst eventuell 2 Monate länger für irgendeinen Termin warten, weil du einfach sehr, sehr unflexibel bist. Und das ist auch als Schulleitung, also an der Privatschule noch mehr, aber auch an der öffentlichen Schule, auch da bist du noch sehr, sehr eingeschränkt von deinen Arbeitszeiten und auch von deinen Entscheidungen. Da kommen wir wieder zum System. Also du hast einfach Vorgaben. Die sind starr.
Aber spannend, weil kurze Frage zu dem Inhalt von vorhin. Also wenn wir jetzt, das war ja dein Tipp, projektbasiert arbeiten würden in der Schule, wäre das dann flexibler für Lehrpersonen? Zu sagen, man hat halt seine Projekte an einem bestimmten Zeitpunkt oder kann das halt relativ gut einplanen, zu sagen, ich mache mein Projekt immer mittwochs um 15 Uhr.
Ja, also ich glaube, du könntest das schon flexibler gestalten. Also wenn ich jetzt gucke, ich bin jetzt gerade wieder in der Pensenplanung, also in der Planung für das nächste Schuljahr, wie die Lehrer im nächsten Schuljahr arbeiten.
Wie heißt das? Pensen?
Pensenplanung.
Pensen?
Die Schule, also das Pensum der Lehrperson, das Arbeitspensum planen.
Genau. Ja, das ist die Fachsprache, wenn man dann loslegt und für einen ist das schon normal. Und andere sind so, was bedeutet das?
Das gebe ich jetzt alles ein und dann muss man den Stundenplan machen. Und dann gibt es ein Programm, der rechnet den Stundenplan aus mit all den Angaben, die man da eingibt. Und dann merkt man auf einmal, das geht gar nicht auf. Das funktioniert gar nicht, weil Lehrperson X arbeitet nur am Freitag, Lehrperson Y arbeitet nur am Mittwoch. Und dann der Matheunterricht und der Deutschunterricht. Und wenn du im projektbasierten Unterricht bist, dann ist das völlig egal. Dann kann eben die Lehrer können dann kommen, wenn es passt, weil sie arbeiten ja dann in ihrem Projekt und das muss nicht genau gucken.
Also flexibler mit Projekten möglich. Okay, aber du hast dich dann dafür entschieden, so wie du es vorhättest, hätte es nicht funktioniert. Und dann hast du das Ganze quasi abgelehnt.
Ich möchte gerne wechseln an die öffentliche Schule. Hör hier auch von der privaten Schule, eben ist mir zu eng. Ich hoffe da auf mehr Flexibilität.
War das eine schwierige Entscheidung für dich?
Nee. Glücklicherweise war ich damals in der Position, also ich hatte schon beide Kinder und ich war in der glücklichen Position, dass mein Ex-Partner vom finanziellen Background stark genug war, dass es nicht drauf ankam. Im finanziellen Aspekt stand ich nicht unter Druck. Und ich glaube, das ist schon ein Unterschied.
Es macht erstaunlich viel aus, natürlich.
Also wenn man wie sagen kann, ich teste das jetzt und wenn es halt schief geht, geht's schief. Who cares? Obwohl im Rückblick oder mit dem, was ich heute weiß, no risk, no fun, es ist grundsätzlich so, du musst einfach machen. Und wenn du daran glaubst, das kommt schon irgendwo. Du findest immer was und wir leben in Deutschland, in der Schweiz, wir leben in Staaten, wir jammern auf einem Niveau, hier kann eigentlich nichts passieren. Also guck auf den Arbeitsmarkt. Es gibt einfach überall Jobs. Es gibt sie. Und vielleicht ist es dann mal so, dass wenn du den Schritt machst und du fällst auf die Nase, dass es vielleicht mehr, auch um wieder nach oben zu kommen, dann musst du vielleicht auch noch mal was machen, was du nicht so cool findest oder was du schwieriger findest. Aber das gehört ja zum Prozess und daran wächst du ja auch. Und dann sammelst du Erfahrungen und die bringen dich wiederum weiter. Also
genau.
Auch so Schritte zu gehen und zu sagen, ich gehe jetzt einfach, ich kündige und bin dann als Schulleiter habe ich dann beworben als Schulleitung einer öffentlichen Schule und habe da dann auch eine Stelle gefunden.
Auch wieder 100 Bewerbungen?
Nee, eine.
Das hat sich dann komplett geswitcht, ne?
Ja, ich muss aber auch zugeben, ich war ja auch in dem Job und habe dann gesucht. Und dann, ich habe wirklich so lange gewartet, bis ich was gefunden habe, wo ich wirklich gesagt habe, das finde ich spannend und das möchte ich.
Okay.
Da möchte ich mich bewerben. Und dann habe ich selbst habe gar nicht so an mich geglaubt. Also ich bewerbe mich da jetzt keine Chance. Und war total erstaunt, als es auf einmal hieß, ja, klar, kommen Sie zum Gespräch. Muss man sich überlegen, 100 Bewerbungen geschrieben, aber an einem einzigen Vorstellungsgespräch. Das war also mein zweites Vorstellungsgespräch in meinem Leben. Ich war aufgeregt. Ich hatte gar keine Ahnung, wie das funktioniert. Ja? Und dementsprechend wenig habe ich ehrlich gesagt an mich geglaubt, dass sie mich nehmen und dass das funktioniert. Hat aber, ich bin dann als Schulleiterin an eine Primarschule gegangen, also eine Grundschule. Das ist auch nicht mein Bildungszweig ist. Ich bin ja eigentlich Haupt- und Realschullehrerin. Dachte aber, als Schulleitung macht das nicht so viel Unterschied. Und habe dann aber auch relativ schnell gemerkt, dass das gar nicht so mir gut gefällt. Und auch sonst so ein paar Punkte waren auch Sachen, noch private Sachen, die sich verändert haben, wo auch noch mit reingespielt haben. Dann habe ich nach einem halben Jahr habe ich schon gemerkt, der Job ist es nicht.
Eine Zeitbasis, ne? So ein halbes Jahr und dann merkst du, das funktioniert nicht, aber so lange gibst du dem immer eine Chance. Das war beim BWL-Studium und bei der öffentlichen Schule auch.
Ja gut, vorher war ich da für 10 Jahre am selben Ort. Also ich habe draus gedacht, ne, dauernd der Wechsel, aber es stimmt nicht. Ich bin durchgehend Grundschule, Schule, Studium, kein Zwischenjahr, nicht in die eine Stelle dort 10 Jahre lang geblieben. Ich habe sozusagen die ersten 34 Jahre meines Lebens sehr konstant.
Ja, das passt ja. Also es ist jetzt nicht so der bunte Lebenslauf, wie wir jetzt bei den meisten Gästen haben im Jobgeflüster-Podcast. Allerdings, was ich meinte, ist eben dieses halbe Jahr, dass du
ja
sozusagen dieses halbe Jahr als Zeitpunkt nimmst, als Ultimatum zu sagen, ich merke jetzt, das ist nichts oder ich versuche es eben weiter. Mhm. Aber mindestens diese 6 Monate, das ist mir jetzt zumindest aufgefallen. Ich weiß gar nicht, ob
ja,
das bewusst war.
Ja, spannend ist mir noch gar nicht so bewusst gewesen, dass das mit dem halben
Siehste.
Jahr ist, ja. Ja, ich habe dann auf jeden Fall das gemerkt, das ist nicht meins. Und dann habe ich eine neue Stelle gesucht und den habe dann auch was gefunden als Schulleitung an einer Haupt- und Realschule. Oder beziehungsweise an der Sekundarstufe heißt es in der Schweiz. Und bin dann dorthin gewechselt. Und da war ich
War das
jetzt
privat oder öffentlich?
Öffentlich, öffentlich, ja.
Öffentliche Schule.
Und da war ich oder bin ich auch aktuell noch. Und da war ich aber knappe ein dreiviertel Jahre fix. Mit 100% angestellt. Und habe da die Schulleitung gemacht. Und die Stelle ist eigentlich die, wo ich gemerkt habe, okay, das, was ich mir vorgestellt habe als Schulleitung, was ich alles mit verändern kann, wo ich mit Entscheidungen treffen kann, wo ich eben das System, was wir haben, noch ein bisschen mit beeinflussen kann, dass ich das viel weniger machen kann, als ich mir das erhofft habe als Schulleitung.
Surprise.
Genau, weil ich dachte so, ja, als Lehrer nicht, aber als Schulleitung, da kannst du ja jetzt. Und dann fängst du an und sagst, ich würde das gerne so machen. Und dann sagte das Volksschulamt, nein, so kannst du das nicht machen. Ich denke so, oh, echt jetzt? Es gehört so viel mehr auch politisch dahinter, ne, was eigentlich so bewusst ist. Wo ich dann gemerkt habe, boah, nee, das funktioniert nicht. Ne?
Und dann sind wir quasi auch schon am Ende angelangt. Ich werde die ganzen Links und Webseiten in die Shownotes natürlich reinpacken, damit es leicht zugänglich ist. Dir möchte ich an der Stelle nochmal herzlich danken für deine Zeit und auch vor allem für die Geschichte, die du da angehst mit dem Elternbildungskompass. Ich werde es auf jeden Fall verfolgen, da richtig Bock drauf und glaube auch, dass das Potenzial für einen eigenen Podcast hätte, ehrlich gesagt. Und zum Abschluss auch noch an dich als Zuhörer. Fände ich es spannend zu erfahren, ob dich eben solche Bildungsthemen auch interessieren. Weil ich merke, dass das mir schon sehr am Herzen liegt, auch diese Bildungsgeschichte. Und wenn ich mit meinen Interviewgästen mehr darüber reden soll, da wisst ihr, ihr könnt mir folgen auf Jobflüsterer mit UE auf Instagram. Schreibt mir da gerne und da antworte ich auch. Von ganzem Herzen danke, dass du zugehört hast. Und hat dir die Folge gefallen? Wenn ja, freue ich mich sehr, wenn du dem Jobgeflüster-Podcast eine positive Bewertung auf YouTube, Spotify oder Apple Podcast hinterlässt. Außerdem ist für uns Podcaster dein Feedback wirklich essentiell. Also zögere nicht und folg mir gern auf Instagram unter Jobflüsterer mit UE. Ich freue mich riesig über jeden Gedanken, den du mit mir teilst, denn nur so kann ich mich noch weiter verbessern und dein Hörerlebnis noch weiter steigern. Wir hören uns beim nächsten Mal, dein Jobflüster.